Brüder und Schwestern im Herrn, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, das von Leichnamsfest, hat einen ganz besonderen Charakter innerhalb des Kirchenjahres. Dieses Fest ist überhaupt erst sehr spät in den liturgischen Kalender eingefügt worden, und zwar noch nicht einmal aufgrund irgendeiner Idee von Kirchenleuten, könnte man sagen. Es ist gar nicht aus der Kirche selbst herausgewachsen, sondern es hat seinen Ursprung in einer Offenbarung des Herrn an die heilige Juliana von Lüttich im 12. Jahrhundert. Diese Mystikerin, sie sah in verschiedenen Visionen die Mondscheibe, immer mit einem Flecken. Sie konnte sich das nicht erklären und sie hat den Herrn gefragt, was hat denn dieser Fleck auf der Mondscheibe für eine Bedeutung? Und da hat ihr es der Herr geoffenbart, sagt er, diese Mondscheibe, sie ist gewissermaßen das liturgische Jahr. Und da ist aber ein weißer Fleck noch, der muss noch ausgefüllt werden. Und durch welches Fest? Durch das Hochfest meines Leibes und Blutes. Und so fügt der Herr weiter hinzu, dass er dieses Fest gefeiert haben will am Donnerstag nach der Pfingstoktav. Die Pfingstoktav, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die gibt es seit der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr. Aber das wäre nämlich diese Woche, die Pfingstwoche, also von Pfingsten bis zum Dreifaltigkeitssonntag gewesen. Und da ist heute ja dieser Donnerstag danach. Das von Leichnamsfest hat nicht nur irgendetwas mit den Heilsereignissen in Jesus Christus zu tun, sondern richtet unseren Blick unmittelbar auf den, dem überhaupt alles zu verdanken ist, durch den alles geschaffen ist, auf den Schöpfer innerhalb der heiligen Dreifaltigkeit, wie auch auf den Erlöser. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn dieses Fest an einem Donnerstag gefeiert werden soll, dann wird ja zugleich auch der Bezug zum Gründonnerstag deutlich. Der Donnerstag als Wochentag ist der Tag, der Wochentag der heiligen Eucharistie. So wie eben der Freitag auch der Wochentag ist des Leidens und des Sterbens Jesu, wie der Samstag der Wochentag ist seiner Grabesruhe und wie der Sonntag der erste Tag der Woche ist, weil Christus am Sonntag, am ersten Tag der Woche auferstanden ist, und das ist der erste Tag der Woche, weil an ihm die Neuschöpfung beginnt in seiner Auferstehung. Das einmal mehr oder weniger nur in Parenthese. Man muss das ja heute alles in unserer modernen Gesellschaft, auf die ja auch die Katholiken so erpicht sind auf diese Botschaften, da muss man ja das ganz besonders betonen und einmal wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Von Leichnam, so könnten Sie sagen, ist 9 Wochen nach dem Gründonnerstag. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, insofern scheint von Leichnam geradezu eine Doppelung zum Gründonnerstag zu sein, dem Tag des letzten Abendmahles, an dem ja und im Verlauf dessen der Herr genau dieses allerheiligste Sakrament gestiftet und eingesetzt hat mit den Worten: Das ist mein Leib Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Blut, der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Nehmet und trinket alle daraus. Wir haben ja gerade diesen Einsetzungsbericht gehört in der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und doch besteht ein wesentlicher Unterschied bei aller Nähe zum grünen Donnerstag an diesem heutigen Fronleichnamstag. Inwiefern denn? Insofern eben, dass der Blick der Kirche überhaupt nicht mehr gestört wird, möchte man beinahe sagen, abgelenkt wird durch irgendwelche anderen Handlungen, von denen da noch berichtet wird. Nein, heute am Fronleichnamsfest wird uns nur das allerheiligste Sakrament in der Gestalt dieser runden Hostie vor Augen geführt, so als gäbe es alles andere überhaupt nicht. Das hat schon seine Bedeutung. Heute wird uns ansichtig eigentlich in einer Weise wie sonst bei keiner anderen Gelegenheit, dass er der absolute Herr ist. Das allerheiligste Sakrament in seiner absoluten Bedeutung. Unsere Gesellschaft hört das ja nicht mehr gern. Absolut, ne? Es muss ja alles relativ sein, alles verschmiert sein, alles verwaschen sein. Und je verwaschener, desto schöner, desto angenehmer. Wir lieben es heute, wir lieben heute den Brei, aber nicht mehr das Menü. Ist in einer gewissen Weise verständlich, Brei braucht man ja noch nicht mal zu kauen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr in seiner ganzen Absolutheit, aber auch mit seinem ganzen Absolutheitsanspruch an uns. Der Herr zeigt sich uns, und das wird ja schon praktisch sinnfällig für uns hier in unserer Gemeinde, wo wir tagtäglich eucharistische Anbetung haben, dass der Herr derjenige ist, der allein gilt. So als gäbe es eben, wie ich gerade sagte, nichts anderes. Wenn wir auf die Hostie blicken, dann drängt sich einem schon der Eindruck auf, dass der Herr, der sich in dieser Hostie verbirgt, der konsekrierten Hostie, dass er der absolute Mittelpunkt von allem ist, dass er das absolute Zentrum von allem ist, dass er die Mitte schlechthin ist, die alles trägt und allem Bestand verleiht. Das alles ist ja mit ausgesagt in diesem allerheiligsten Sakrament schon von der Optik her. Er, Jesus Christus, ist der Sinn der Weltgeschichte. Er ist der Sinn eines jeden menschlichen Lebens überhaupt. Ob er das wahrnehmen will, der Mensch, ob ihn das interessiert, ob er das glaubt, spielt gar keine Rolle. Er ist der Sinn, der Herr im allerheiligsten Sakrament, der nicht austauschbar ist durch irgendeinen anderen Sinn. Er ist das Alpha und das Omega. Das alles wird einem immer mehr deutlich, wenn man anbetenderweise auf den Herrn schaut. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr ist die absolute Größe. Er ist der König. Er ist die Majestät schlechthin. Man kann das in unserer Zeit überhaupt nicht deutlich genug sagen, wenn man so sieht, wie mit dem Allerheiligsten Sakrament gefuhrwerkt wird. Anders kann man es ja nicht ausdrücken. Da kann nicht mehr der Eindruck aufkommen, als sei der Herr der König, als sei der Herr die Majestät. So würden sich viele Leute niemals vor, was weiß ich, dem englischen König verhalten, wie sie sich vor dem eucharistischen Herrn verhalten. Da muss man auch mal diese Vergleiche mit heranziehen. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird uns noch deutlich, wenn wir auf das Allerheiligste Sakrament schauen? Es wird uns deutlich, dass der Herr uns zwar ganz nahe ist, das haben wir ja immer gern, das ist so ein bisschen kuschelig, ne? Das liebt man ja heute, aber zugleich auch absolut entzogen. Bei aller Nähe ist er uns entzogen. Er ist und bleibt bei aller Nähe der Transzendente, der waltet in aller königlichen Souveränität. Das müssen wir wieder völlig neu lernen in unserer Zeit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Herr bei aller Nähe, dass er der Transzendente, dass er auch der Entzogene ist. So wie wir es ja berichtet hören im Emmaus-Evangelium. Er ist bei den Jüngern, sie erkennen ihn nur als den Fremden. Und als er sich offenbart bei der Eucharistie in dem Haus der beiden in Emmaus, ist er sofort entschwunden. Oder in der Begegnung mit Maria Magdalena am leeren Grab am Ostermorgen. Wenn du ihn, wohin du ihn gelegt hast, sag's mir, damit ich ihn holen kann, denn sie meint, er sei der Gärtner. Maria, halt mich nicht fest. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist mir ganz wichtig, auf diese Entzogenheit, auf diese Unverfügbarkeit des Herrn deutlich hinzuweisen, die seiner Nähe keinen Abbruch tut. Nicht wir können den Herrn in unsere Nähe ziehen, sondern dass er uns nahe ist, das ist allein sein Wille, das ist allein sein Handeln. Aber er verbietet sich jeden Zugriff. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, soweit einmal, wenn man die Botschaft, sage ich, wenn man nur einmal auf das Allerheiligste Sakrament gläubig schaut, ist wichtig, gläubig, sonst ist das für mich ein toter Gegenstand. Ja, und da bringe ich etwas hier noch ins Spiel. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ungeheuer wichtig ist, woran man praktisch überhaupt nicht denkt, und der heiligen Hostie auch gar nicht ansieht. Die Präsenz des Herrn, das ist nicht totes Fleisch, das ist der lebendige Herr. Wie will er denn sonst auch Leben vermitteln, wenn er selbst nicht leben würde? Dieses Fleisch lebt. Wir haben es deutlich sehen können vor wenigen Monaten. Da hatten wir ja die Ausstellung über die eucharistischen Wunder im Haus St. Peter, auch hier in der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Da müsste auch jedem aufgegangen sein, oh, das ist ja kein toter Gegenstand. Das ist ja kein Objekt, mit dem ich fuhrwerken könnte. Das ist ja der lebendige Herr. Dieses Fleisch lebt. Gewalt ist. In der ersten Lesung heute aus dem Buch Deuteronomium, da haben wir den Bericht gehört von der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und das hat ja seine große Bedeutung. Warum lässt Gott sie durch die Wüste wandern? Weil es in der Wüste nichts gibt. Viel Steine gab's und wenig Brot, möchte man beinahe sagen. Ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer hat denn das Volk in der Wüste ernährt? Gott? Wie? Mit den Wachteln und mit dem Wasser aus dem Felsen, der mit ihnen gewandert ist. Was heißt denn das? Das heißt doch, dass das Volk Israel überhaupt nur durch die Wüste in das gelobte Land kommen konnte, weil er, der liebe Gott, sie von sich aus vom Himmel her gespeist hat und ihnen zu trinken gegeben hat. Weil er sie vom Himmel her am Leben erhalten hat. Das ist doch der entscheidende Gesichtspunkt. Hätte er sie nicht am Leben gehalten, wären sie in der Wüste alle umgekommen, verhungert, verdurstet. Und was bedeutet das für das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist für uns? Man kann sich das ja alles schön anhören dann, ne? Altes Testament, auch den Alek, Rom, was macht der Kopf weh? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sind wir eigentlich auch auf einer Wüstenwanderung? Ist uns eigentlich bewusst, dass die Welt Wüste ist? Ach, woher? Essen und Trinken schmeckt mir. Wir sind heute Mittag in die Wirtschaft, in ein Lokal eingeladen. Ich parodiere das mal einfach so. Gibt es mit Sicherheit was Gutes zu essen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Welt ist nicht für den Bauch eine Wüste. Ist nicht eine Wüste für die sterbliche Dimension des Menschen. Sondern sie ist eine Wüste für die unsterbliche Seele. Die Welt hat nichts zu bieten, nichts an Nahrung zu bieten, nichts an Überlebensgütern, nichts an Lebensmitteln zu bieten für die unsterbliche Seele. Nichts, gar nichts. Das ist sehr bedenkenswert. Die Welt ist nicht zu erobern. Die Welt ist nicht so wunderbar, sondern die Welt ist Wüste. Denn sie müssen von ihrer unsterblichen Seele her denken, wenn ich es mal so sagen darf, und nicht einfach nur vom Bauch, der früher oder später ins Grab sinkt. Und in dieser Wüste der Welt wird die unsterbliche Seele nur am Leben erhalten, vorm Vertrocknen, vorm Verdursten, vorm Verhungern bewahrt, durch die Speise vom Himmel. Durch das lebendige Brot, durch sein Blut, durch das lebendige Wasser. Das ist eine wesentliche Botschaft auch des heutigen Festtages von Fronleichnam. Und dieses Brot vom Himmel, das unsere Seele allein zu nähren vermag, als Wegzehrung. Wegzehrung nicht erst für den Weg von diesseits ins Jenseits, so wie wir das Wort üblicherweise verwenden, sondern wir brauchen diese Wegzehrung als Zehrung für den Weg durch die Wüste der Welt. Natürlich dann auch in die Ewigkeit. Das ist ein völlig anderes, aber ein wichtiges Verständnis von Wegzehrung eigentlich. Das Allerheiligste Sakrament ist immer Wegzehrung, auch schon für die Erstkommunionkinder. und nicht erst im Angesicht des Todes. Dann natürlich in einer gewissen Weise erst recht, aber nicht nur. Dieses allerheiligste Sakrament wird zu Recht bezeichnet als das Sakrament der Liebe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, der Herr gibt sich uns zur Speise aus Liebe. Erinnern Sie sich noch an den vergangenen Sonntag, Dreifaltigkeitssonntag, als ich über die innertrinitarische Liebe gesprochen habe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das Wesen echter Liebe? Was ist das Wesen echter Liebe? Das Wesen echter Liebe ist die Selbstverleugnung des Liebenden, ist sich von sich selbst entleeren, freimachen von sich selbst, dadurch Platz schaffen in sich selbst für den Geliebten. Damit der Geliebte sich bei einem selbst einräumen kann und umgekehrt. Können sich mal Eheleute überlegen, was da für ein Anspruch eigentlich dahinter steckt. Und das ist das, was der Herr will. Er verleugnet sich selbst von seiner Herrlichkeit, von seiner Allmacht, davon, dass ihn Himmel und Erde nicht fassen können, sieht man dem Allerheiligsten Sakrament gar nichts an. Natürlich ist es. Aber er benutzt seine Allmacht nicht, um Macht auszuüben, sondern um sich restlos zu verleugnen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Verleugnung Jesu Christi, die geschieht nicht nur einmal punktuell am Karfreitag. Da wird sie nur besonders ansichtig. Die Verleugnung geschieht schon in der Heiligen Nacht, wenn ich darüber zeige, wo die Krippe immer aufgestellt ist, an Weihnachten. Und noch fast, möchte man sagen, viel mehr als in der Heiligen Nacht und im Leben Jesu überhaupt und am Karfreitag zeigt sich doch seine Selbstverleugnung im Allerheiligsten Sakrament. Er erscheint als ein Stück wertloses Brot, obwohl er das höchste und kostbarste Gut ist. Das muss man sich mal bewusst machen. Dann wird uns auch bewusst, wie lächerlich es ist, wie affig es ist, wenn Leute sich groß tun und meinen, sie müssten irgendwo da jetzt die Gockel spielen, und damit die anderen Leute sie anerkennen. Das ist doch nur kindisch, das ist doch nur zum Kopfschütteln sowas. Das ist Größe, liebe Brüder und Schwestern, mich aus Liebe so klein zu machen, dass ich mich, den Himmel und Erde nicht fassen können, bei meinem geliebten Menschen einräumen kann. Die Frage ist natürlich auch, lassen wir ihn eigentlich bei uns einräumen? Wer kann zur Kommunion gehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Ja? Das geht dann alles so, gerade auch bei der Handkommunion, das geht alles technisch flott. Ne? Da muss doch was im Herzen passieren. Wie sieht denn das aus? Hat er Platz, sich bei uns einzuräumen? Das muss sich in unserem Alltag zeigen, wenn er wirklich Platz hat oder hätte. Das müsste ausstrahlen, dass wir zur Heiligen Kommunion gegangen sind. Und zwar positiv ausstrahlen. Und wie? Das müsste geradezu anziehend sein auf die anderen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die heilige Eucharistie ist die Schenkungsform der göttlichen Liebe Gottes selbst an uns. Die heilige Eucharistie ist die Schenkungsform Gottes, um bei uns einwohnen zu können. Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Ich bleibe in ihm, wir haben es gerade im Evangelium gehört, und er bleibt in mir, so wie ich die Gebote meines Vaters halte und in meinem Vater bin. Was heißt das auch? Das heißt, die heilige Eucharistie wird uns auch dazu zur Speise gereicht vom Herrn, damit wir eins werden durch das Einwohnen lassen des Herrn in uns mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Die allerheiligste Dreifaltigkeit, die drei göttlichen Personen lieben sich nicht nur in sich, die sind nicht selbstverliebt, die drehen sich nicht nur um sich, sondern weil sie echte Liebe sind, wollen sie, dass jeder Mensch hineingeborgen wird in dieses Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit und seiner ewigen göttlichen Liebe durch und auf dem Wege dieses Sakramentes der Liebe Gottes. Was bedeutet dann das? Das bedeutet, was im Grunde genommen auch selbstverständlich ist, dass durch die heilige Eucharistie, durch den Genuss der heiligen Eucharistie, dass die eucharistischen Tischgenossen sozusagen zur Einheit des einen mystischen Leibes zusammen vereint werden, fast hätte ich gesagt, zusammengeschweißt werden. Wer also von der Kommunionbank weggeht und draußen wieder seinen eucharistischen Tischgenossen aus dem Weg geht oder wegguckt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich drücke mich jetzt sehr liebevoll aus, der hat von dem allem nichts kapiert. Eine ganz ernste Sache. Damit verbindet sich eben auch ein hoher Anspruch. Die Einwohnung von Gott und Mensch, muss gegenseitig sein, muss auf beiden Seiten beruhen und kann jetzt einfach nur sagen, lieber Gott, mach mal, ich gehe meinen eigenen Weg. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern, die Teilnahme der Eucharistie eint die eucharistischen Tischgenossen zu einem Leib und verwandelt sie zugleich in das, was er ist, der Herr. In sein Bein und sein Fleisch, in das Bein und Fleisch des neuen Adam. Denn der alte Adam sagt ja im Hinblick auf die Frau, die aus seiner Seite geboren wird von Gott, endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet denn das, wenn wir durch die Eucharistie zusammenwachsen? Das heißt auch, im Hinblick auf die Willkommenskultur, ne? Die eucharistische Willkommenskultur, die ja so gern propagiert wird in der modernen Kirche, wer zur Kommunion geht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der schluckt die ganze katholische Kirche. Wer zur Kommunion geht, schluckt die ganze katholische Kirche. Ich weiß nicht, ob da nicht vielen Leuten dann doch der Appetit vergeht, wenn die das sich mal bedenken würden. Ne? Und wessen Fleisch ist das? Allein von der Materie, das der Mutter Gottes. Was ist das für ein ungeheures Geheimnis, liebe Brüder und Schwestern. Und was haben wir das billig und banal gemacht, gewöhnlich, ordinär. Schrecklich ist das. Und dann ist noch ein anderer Aspekt, der vielleicht noch nicht unerwähnt bleiben darf, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nämlich der Aspekt der Anbetung. Es gibt die Anbetung nur für Gott. Nur Gott darf ich anbeten. Muss ihn aber auch anbeten. Das ist auch der Anspruch, den Gott stellt. Als Gott und insofern er Gott ist. Gott als Gott anerkennen heißt auch notwendig, ihn anzubeten. Nur so können Sie auch ein liebendes, persönliches Verhältnis bekommen zu ihm. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Anbetung, eucharistische Anbetung, ist doch kein Luxus, weil wir immer nur zweckbestimmt denken. Das ist so tief drin. Ne? Was bringt's mir? Was hat das für Nutzen? Wozu taugt das? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Anbetung des eucharistischen Herrn ist absolut zweckfrei. Ich kann nur den Herrn anbeten um seiner Verehrung, um der Anbetung willen und nicht mit Berechnung, dass ich da vielleicht irgendwelche Vorteile dann am Ende bekommen könnte. Da, wo die Berechnung da ist, ist im Grunde genommen schon wieder alles kaputt. Das muss wirklich auch Ausdruck unserer Liebe sein zu ihm. Der heilige Augustinus sagt auch selbst, wenn du zur Kommunion gehst, dann musst du zuerst anbeten, bevor du isst. Es gibt ja sogar bei der Handkommunion noch diese Vorschrift, die überhaupt niemand mehr beachtet, dass man vorher einen Anbetungsgestus macht. Wird auch gar nicht mehr gesagt. Liebe Brüder und Schwestern, bevor du isst, musst du erst anbeten, sagt Augustinus. Anbetung und Essen gehören untrennbar zusammen. Auch das sollten wir uns einmal wieder bewusst machen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie merken, wie sich seine ganze Fülle konzentriert in diesem allerheiligsten Sakrament, das auch die Mitte aller Sakramente ist, die Mitte der Kirche ist, ja, die Kirche selbst ist, und dass alle Sakramente auf dieses allerheiligste Sakrament hingeordnet sind und nur aus diesem Geschehen, das ja die Realpräsenz auch enthält, nämlich dem Erlösungsgeschehen, überhaupt ihre Wirksamkeit erhalten. Letzter Gedanke zu von Leichnam. Sie haben es gleich geschafft. Die von Leichnams Prozession, liebe Brüder und Schwestern, was heißt denn das? Wir machen keine von Leichnams Prozession aus Tradition. Das ist immer so, das gehört so dazu. Wenn ich mich sozusagen mit meinem Ort identifiziere, dann muss ich mich dann auch mit der von Leichnamsprozession, die muss ich dann auch mitmachen. Ne? Aber das ist dann nicht die Identifikation mit dem eucharistischen Herrn, sondern mit dem Ort, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Mit ihm müssen wir uns identifizieren. Wir sind zuallererst einmal Christen, bevor wir alles andere sind, was nur weltlich sein kann. Wir müssen uns zuerst mit Christus identifizieren, als Christen, dessen Namen wir tragen. Wenn wir dann in die Welt hinausgehen mit dem eucharistischen Herrn, dann hat das einen Zeugnischarakter, dann hat das, oder muss es wenigstens haben, Bekenntnischarakter. Da muss daraus deutlich werden, dass wir unaufdringlich, aber doch deutlich genug der Welt zeigen, hier, das ist der Herr, das ist die Mitte unseres Lebens, das ist der Sinn unseres Lebens, das ist der, dem wir nachfolgen, den zeigen wir euch, den bieten wir euch an, denn auch ihr habt keine Alternative zu leben als durch diesen Herrn Jesus Christus. Die Welt, der ihr vielleicht verfallen seid, hat keine Lebensmittel für eure unsterbliche Seele. Der Herr ist und bleibt schon deswegen der Mittelpunkt, weil alles durch den Herrn und auf ihn hin geschaffen ist. Amen, Amen, Amen.